Ich bin der Simon, für die, die mich nicht kennen. Und ich darf heute Morgen predigen. Und ich habe mich schon ganz lang sehr auf das gefreut. Ich darf den zweiten Teil machen in einer Serie zum Thema Waffenrüstung. Letzte Woche hat der Paul zu uns geredet, gehe ich kurz darauf ein nachher. Nächste Woche redet Cornelia Steiner, sie ist Leiterin von IGW Bern. Sie ist eine gelernte Theologin und sie wird einfach nach dem Laien Paul und dem Laien Simon können aufräumen, die Scherben zusammenwischen und alles wieder gerade biegen. Es gilt also, wie immer, prüft alles und behaltet das Gute. Wir sind mitten im Thema Waffenrüstung. Ihr seht hier vorne ein paar Elemente, die das nicht sehen, sehen es hier vorne auf der Folie. Es ist eine Aufzählung von Elementen von einer Soldatenrüstung im Epheserbrief 6, Vers 14 bis 17. Der Schreiber der verknüpft hier auf eine clevere Art und Weise die Elemente dieser Ausrüstung mit ihm, der zu echtem Leben führen tut, befähigen tut, nämlich Jesus Christus. Ich möchte die Passage nochmal lesen in der Luther-Übersetzung. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen, bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Recently on Waffenrüstung, das ist, wenn man heutzutage eine Serie schaut, fängt es immer so an, es wird zusammengefasst, was bis jetzt passiert ist in der Predigt von Paul. Mit dem Paul zusammen haben wir drei Punkte erarbeitet. Der erste ist, die Waffenrüstung, die fasst auf einprägsame, ja sogar geniale Art Themen vom Brief, vom Epheserbrief zusammen. Es ist also nicht etwas Alleinstehendes, sondern es nimmt wie alle Fäden aus dem Brief nochmal auf. Die Waffenrüstung fasst auch wie Werkzeuge oder Hilfsmittel zusammen, damit wir diese Themen dann auch konkret, effektiv anpacken können. Und der dritte Punkt, die Waffenrüstung ist eine Erinnerung daran, dass Jesus die Antwort oder einfach die beste Antwort auf unsere Fragen ist. Diese Punkte haben wir letzte Woche mit dem Paul erarbeitet und ich muss euch ehrlich sagen, es ist mir nicht mehr mega viel Neues oder weitere Punkte dazu eingefallen. Wo wir die Serie mal so geplant haben, letztes Jahr, habe ich das Gefühl gehabt, ja, da kann man dann mal noch etwas ganz Neues machen. Und muss jetzt am Ende von der Reise, eine Predigt schreiben ist ja immer eine Reise, sage ich, ja nein, es ist doch nicht so viel Neues, aber da steckt so viel Gutes drin. Und darum möchte ich einfach noch tiefer gehen, auf diesen Punkten aufbauen. Und wenn man sich mit so einem Brief auseinandersetzt, hat der Paul letzte Woche auch gesagt, ist es nicht selten bereichernd, wenn man sich mit dem Kontext, mit dem Umfeld, vielleicht auch mit dem Autor, mit der Zeit und der Situation, wo der Text drin hineingeschrieben worden ist, auseinandersetzt. Der Paul hat das letzte Woche anschaulich anhand von Kartenausschnitt beschrieben. Mir ist ein anderes Beispiel in den Sinn gekommen. Wenn jetzt du ein Briefli überkommst, wo drin steht, ich liebe dich. Ist es doch ein Unterschied, ob du den nach einem Streit mit deinem Partner überkommst oder ob du das gleiche Briefli bei einer romantischen Nacht, vielleicht noch zusammen mit einer Rose, überkommst? Das ist vielleicht nicht ein riesiger Unterschied und doch eine Nuance anders. Ganz anders ist es aber, wenn der verheiratete Nachbar diesen Brief im Briefkasten hat. Es ist der gleiche Brief, der gleiche Text. Und das ist einfach etwas, wo wir wissen müssen, es gibt keinen Text auf dieser Welt. Und da ist auch die Bibel nicht ausgenommen, wo der Inhalt nicht mit seinem Kontext in Verbindung steht. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Und so habe ich mich aufgemacht und habe zum Epheserbrief gegoogelt. und was habe ich müssen verdauen. Ich treue Sonntagsschüler, Jungschärler, Jelimier, T-Zähler, Jugendgrüppler, OMer und das Leben lang schon EGBler. Der Epheserbrief sei nicht von Paulus geschrieben worden. Die Argumente gehen in die Richtung, er unterscheidet sich zu sehr in Sprache. Da kommen etwa 86 Wörter drin vor, die Paulus sonst nie braucht. Vom Stil sich unterscheiden, da werden teilweise 4 Verse ineinander verschachtelt mit komplizierten objektivem und subjektivem Genitiv und weiss ich was, komme ich alles nicht raus, habe ich einfach zur Kenntnis genommen. Und er ist völlig unpersönlich, der Brief. Ist auch untypisch für den Paulus. Dann unterscheide er sich in theologischen Gedanken und Gemeindestruktur, die er beschreibt oder empfiehlt, ist auch nicht die, die der Paulus sonst beschreibt. Und obendrauf habe ich noch etwas gelernt. Wahrscheinlich ist der Brief gar nicht einfach an die Epheser gegangen. In den ältesten Schriften, da fehlt nämlich die Ortsangabe im ersten Vers an die Epheser. Und so schliessen die Leute, die so argumentieren, dass das eher ein Zirkularschreiben gegangen ist, das an viele Gemeinden in Kleinasien geschrieben worden ist. Bang. Da konnte ich weiter googeln. Ich habe Argumente dafür gefunden und Argumente wieder. Kannst du mal probieren, kannst du machen, bis der den Kopf dreht. Und dann habe ich mir es vielleicht leicht gemacht, vielleicht auch schwierig, und habe gesagt, hey komm, jetzt lass dich einfach mal auf das ein. Jetzt lass dich einfach mal darauf ein, dass der Brief nicht von Paulus geschrieben sein soll, sondern 20 bis 30 Jahre nach seinem Tod, durch einen von seinen Schülern. Also ein Zirkularschreiben an verschiedene Gemeinden. Also etwa 80 bis 90 Jahre nach der Geburt von Christus. Ich habe mich nicht festgelegt mit dem, dass das so ist. Aber es hat mich Wunder genommen, ja, was passiert denn mit dem Epheserbrief, wenn man ihn einer Verjüngungskur unterzieht und ihn 30 Jahre jünger macht. Macht auf 2000 Jahre nicht so verrückt viel aus. Aber mit dem Kontext eben schon. Wir sind also jetzt im Jahr 80 bis 90 nach Christus. Da müsst ihr euch vorstellen, der Grossteil der Gründungsgeneration, der ersten Gemeinde, also die Weggefährten von Jesus oder die Jünger oder die Apostel, wie man es sagt, sind gestorben gewesen. Wahrscheinlich hat einfach gerade mal noch der Johannes gelebt gehabt. Es hat sich in dieser Zeit noch nie gibt es irgendwie diese feste Gemeindestruktur entwickelt. Da sind viele Fragen herum gewesen. Ja, wie soll eine Gemeinde überhaupt funktionieren? Das Neue Testament, wo vielleicht hätte ich Antworten geben können, hat es noch gar nicht gegeben in dieser Form, wie wir es heute haben. Und so sind ein Haufen Fragen gewesen in dieser Zeit, die man nicht einfach so beantworten konnte. Vielleicht war es auch ein Thema, die absolut brutale Verfolgung, die dort war, durch die römischen Kaiser. Lehrfragen sind aufgekommen, vielleicht rund um die Frage, ja, warum ist der Jesus noch nicht gekommen? Jetzt hat er doch gesagt, er komme wieder und jetzt sind schon 60 Jahre vorbei und er ist immer noch nicht da. Ich bin mir ganz sicher, dass da rundherum eine Unsicherheit herum war. Und wenn man den Brief liest, ist wahrscheinlich auch die Frage um Juden und Heiden wieder aufgekommen. Wie soll das zusammengehen? Ist eine Frage, die die Apostel zwar schon mal geklärt haben, aber wenn man den Brief liest, sieht man, dass das scheinbar wieder ein Thema war. Und die Apostel, die Autoritätspersonen, sind einfach nicht mehr herum gewesen, um Antworten zu liefern. Das könnte die Zeit gewesen sein dort. Und die Fragen, die finde ich gar nicht so alt. Ich habe das Gefühl, die sind immer noch brandaktuell und beschäftigen auch heute noch einen Haufen Menschen. Auch der Ruf danach, nach dieser Autoritätsperson, die jetzt doch endlich einmal sagen soll, wie es ist. Und bin ich das? Excuse. So. Da schaffst du auf Dropbox. Ständig Dropbox-Erneuerungen da. Genau. Also, in diese Krise hinein schreibt der Autor einen Zirkulationsbrief, der auch an die Epheser gegangen ist. Und jetzt denkt er sich wahrscheinlich, wenn ich als Paulus schreibe, macht er ja, den ersten Versen, haben meine Worte mehr Gewicht. Hat er wahrscheinlich auch recht. Und er etabliert dann im Kapitel 3 von diesem Brief die Autorität von Paulus, wo, wenn man ehrlich ist, es schon ein bisschen komisch ist, wenn der Paulus das selber machen würde. Aber das Kapitel, auf das gehe ich nicht ein, das könnt ihr selber lesen. Und falls jetzt jemand denkt, Gott könne dann aber niemanden brauchen, der lügt, sich als Paulus ausgibt und dann gar nicht ist, der darf sich gerne mal mit dem Abraham, dem Jakob, dem David, dem Rahab oder dem Petrus auseinandersetzen. Also es ist dann für Gott überhaupt kein Problem, auch solche Menschen und solche Briefe für sich zu brauchen. Und welchem Thema nimmt sich der Autor an? Es sind verschiedene Themen, aber eines der Hauptthemen im Epheserbrief ist das Thema Einheit. Und wie sich der Faden durch den Brief durchzieht, zeige ich euch gerade noch. Ich möchte noch schnell über das Wort Einheit reden. Oben ist ein Versuch vom Duden zu erklären, was Einheit könnte heissen. Ist nicht ein mega guter Versuch. Ich kann ihm noch ein bisschen helfen. Duden sagt, eine in sich geschlossene Ganzheit oder Verbundenheit, als Ganzes wirkende Geschlossenheit oder innere Zusammengehörigkeit. Und wenn man das so liest, könnte man meinen, es beschreibt dann irgendwie eine abgeschlossene Gesellschaft. Und wenn wir heute Morgen von Einheit reden, dann verstehen wir nicht das darunter. Sondern unter Einheit verstehen wir Menschen, die in maximaler Verbundenheit und Zusammengehörigkeit leben können und offen sind für andere. Also da baut man nicht Mauern und grenzt sich klar ab, sondern man ist eins, aber man ist offen für andere. Um diese Art von Einheit geht es. Ein Miteinander, maximal, so gut wie es irgendwie nur geht, und offen für andere. Und das ist das Thema vom Epheserbrief: Einheit in, Einheit durch, Einheit wegen und Einheit mit Jesus. Ein schneller Überblick, wie sich das Thema durch den Brief durchzieht. Im ersten Kapitel und am Anfang vom zweiten, da kommt das Thema Versöhnung und Einheit mit Gott vor. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade und so weiter und so fort. Also Einheit, Versöhnung mit Gott durch Jesus. Dann in dem Kapitel 2 wird nochmal die Juden- und Heidenfrage tangiert. Denn er, das ist Jesus, ist unser Friede, der aus beiden, der Heide und der Jude, eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Also auch da, Jesus schafft Einheit, in dem Fall zwischen Juden und Christen. Das Kapitel 3 lasse ich aus, das könnt ihr selber lesen, im 4. und am Anfang vom 5. Da geht es so um Einheit in der Gemeinde. Natürlich hat es immer noch andere Themen dabei, aber dort geht es um Einheit in der Gemeinde. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib seinen Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe und so weiter und so fort. Einheit in der Gemeinde. Und zuletzt noch eine Familientafel. Da geht es um Einheit, um Frieden in Familie, Gesellschaft und wahrscheinlich auch Generationen. Wie die können in Einheit zusammenleben. Und die Einleitung zu dem ist, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also auch da ist ein Schlüsselelement, dass das möglich ist. Jesus. Es zieht sich durch den ganzen Brief durch. Jesus hat auf allen Ebenen den Boden gelegt. Einheit mit Gott ist möglich durch ihn. Jesus hat die Mauer zwischen den Juden und den Heiden niedergerissen. Jesus ist das zentrale Element für Einheit in der Gemeinde. Und Jesus ist das zentrale Element für Einheit in der Familie, Gesellschaft und Generationen. Er ist der, der es möglich macht, dass wir in Beziehungen leben können, die zu Einheit führen. Und dann kommt im Kapitel 6 die Waffenrüstung. Wir haben nur 3 Verse genommen. Vorher kommt noch ganz ein klarer Hinweis, dass da ein Kampf stattfinden tut. Mit Mächten und Gewalt. Und der Teufel hat auch noch einen kurzen Auftritt, weil er seine Finger da noch im Spiel hat. Echte Einheit ist eine umkämpfte Sache. Es steht nicht so da, wie ich es jetzt sage, aber ich bin überzeugt, dass es unsere Einheit ist, die umkämpft ist. Und ich glaube, da fällt jedem von uns ein Beispiel oder zwei ein, wo wir das schon erlebt haben. Und ich schlage vor, dass die Waffenrüstung wie ein Hilfsmittel oder ein Hinweis darauf ist, wie Einheit oder Verbundenheit, maximale Zusammengehörigkeit wirklich kann gelebt werden. Die meisten Elemente, die nehmen da Flüge jetzt durch, aber ich möchte das mit euch zusammen entwickeln. Die meisten Elemente, die nehmen wieder etwas aus dem Brief. Wahrheit verweist, da sind wir beim Gürtel von der Wahrheit, auf die gute Nachricht von Jesus. Das, was er da hat für uns, sein Tod, sein Auferstehen. Und das hebt alles zusammen. Das ist der Kern, das ist das Wichtigste. Wenn du ohne Gurt rumläufst, geht dir die Hose runter, fliegst auf der Ranze. So kannst du das merken. Das Evangelium hebt alles zusammen. Panzer von der Gerechtigkeit. Wir sind gerecht durch Jesus. Kapitel 1, 4 und 5. Diese Stellen könnt ihr alle selber nachlesen. Die müssten bei euch im Faltplatz sein. Durch Jesus sind wir gerecht. Nicht wir sind gerecht, sondern wegen dem, was Jesus für uns gemacht hat, sind wir gerecht. Das ist der Panzer von der Gerechtigkeit. Da Bereitschaft im Frieden von der guten Nachricht zu gehen. Da gibt es auch die Übersetzungen, die gute Nachricht weiterzugeben. Aber ich glaube, dass da gemeint ist, dass wir parat sind, effektiv in dieser guten Nachricht zu leben, in dieser zu laufen. Komme ich nachher nochmal darauf zurück. Schild vom Glauben, es ist nicht einfach, das zu machen. Kein Zuckerschlecken. Und wir müssen immer wieder daran festheben, an dieser guten Nachricht und vertrauen auf das, was wir gehört haben. Das steht im Kapitel 1, Vers 13. Und der Helm vom Heil ist nochmal ein mega Schlüsselelement. Jesus hat das Böse besiegt, ihm ist alles unterstellt. Den Vers möchte ich vorlesen. Mit ihr, das ist die Kraft von Gott, hat er, das ist Gott, an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also das könnt ihr euch aufschreiben, merken, es gibt nichts außerhalb von der Autorität von Jesus. Auch kein Autor, wo sagt, er sei der Paulus und er ist ihn gar nicht. Auch der Teufel ist nicht außerhalb von der Autorität von Jesus. Nichts, kannst du dir nichts ausdenken, was außerhalb von der Autorität ist von Jesus. Und das ist, in dem ist das Heil, in dem ist unsere Hoffnung. An das können wir uns daran klammern, in allem Schwierigen drin. Jesus hat das Böse besiegt, ihm ist alles unterstellt. Schwert vom Geist. Das wiederum ist die gute Nachricht von Jesus. Und die behalten wir nicht für uns, sondern die muss raus, weil die verwandelt. Ich möchte das Ganze noch in einen Fließtext reinpacken, um nochmals zu zeigen, wie das zusammenhängt da drinnen. Durch Jesus bist du mit Gott versöhnt, weil er dich liebt. Er vergibt dir deine Schuld. Das kannst du dir anlegen wie einen Gurt und wie einen Panzer. Und das, ich weiss nicht wieso, das macht etwas in uns, dass wir parat sind, anderen wieder zu vergeben und sie zu lieben. das ist durch Jesus möglich. Das ist die Bereitschaft, im Evangelium hineinzuleben. Und das ist herausfordernd. Und dann erinnern wir uns daran, dass Gott uns zuerst geliebt hat und uns vergeben hat. Und wir vertrauen, dass das funktioniert. Mit dieser Liebe und dem Vergehen. Auch wenn es schwer ist und manchmal wehtut. Und wir vertrauen darauf, weil wir die Hoffnung haben, dass es funktioniert. Bei Jesus hat es nämlich funktioniert. Und für ihn war es auch nicht einfach gewesen. Und jetzt ist ihm alles unterstellt. Er hat die Autorität über das Böse, das Zerstörerische, das Unverständliche und alles Gute. Und wir sagen das weiter. Wir sagen weiter, dass durch Jesus bist du mit Gott versöhnt, weil er dich liebt und vergibt. Und der aufmerksame Leser merkt, dass das da wieder der gleiche Satz ist wie da oben. Weil ich habe erfahren, dass Gott mich liebt und mir vergibt. Das lege ich mir an wie ein Gurt und ein Panzer. Und das befähigt mich, wieder zu lieben und zu vergeben. Und ich glaube und vertraue, dass Liebe und Vergebung der Weg ist. Ich hoffe darauf, weil es Jesus vorgemacht hat und bei ihm es funktioniert hat. Und dann sage ich es weiter, dass jemand anders sich das kann als Gurt und Panzer anlegen, dass Gott ihn liebt und ihm vergeben hat, dass er kann anfangen drin laufen, darauf festheben, auf Jesus hoffen und es wieder weiter sagen. Da drin steckt Einheit, wo durch Jesus möglich ist, durch Liebe und Vergebung. Und das Ganze ist erst noch eine Einheit, die fähig ist, zu wachsen, grösser zu werden, ohne dass sie irgendeinmal daran zerbricht. Jesus hat das fast eins zu eins so gesagt in seinem Gebet im Johannes 17. Ich lese einfach den Vers 20 vor, lese einmal das ganze Kapitel, wenn ihr Zeit habt. Er betet da zu seinem Vater: Ich bitte aber nicht allein für sie, das sind seine Apostel zu seiner Zeit, sondern auch für die, die durch das Wort der Apostel, das habe ich, Jesus, ihnen ja gegeben, an mich glauben werden. Also Jesus geht dort schon davon aus, dass seine Gemeinde wird wachsen und sie wird wachsen, in dem Menschen sein Wort gehört. Dass er für sie gestorben ist, sie liebt und ihnen vergibt. Ich fange nochmal von vorne an. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch das Wort der Apostel, das sie von mir haben, an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also da steckt genau das wieder drin. Man könnte fast meinen, der Johannes hat den Schreiber von dem Epheserbrief gecoacht. Sollten die gleichzeitig gelebt haben. Es ist also wirklich wahnsinnig, was da an Gemeinsamkeiten drin steckt. Der Autor vom Epheserbrief schreibt also in eine Zeit rein, wo die Menschen viele Fragen stellen und sich nach Antworten von Autoritätspersonen sehnen. Da steckt ein Wunsch drin nach Sicherheit, gute Antworten zu haben, nach Klarheit, wo dazu verleitet oder animiert, das macht es mit mir übrigens auch, gute Antworten zu suchen auf die Fragen, die mich brennen. Das ist heute noch das genau Gleiche. Wir haben viele von diesen Fragen immer noch und wir versuchen uns durch eigene Antworten Sicherheit zu geben oder wir hängen uns an irgendeinen grossen Prediger oder eine Vertrauensperson, die eine gute Meinung hat zu einem Thema. Leider verunsichert es uns dann extrem, wenn irgendjemand anders eine völlig andere Antwort auf die gleiche Frage hat wie ich. Und nicht selten kommt es dazu, dass wir uns aus irgendeinem Grund gezwungen fühlen, getrennte Wege zu gehen. Und es bilden sich exklusive Gruppen, die gleiche Antworten auf wichtige Fragen im Leben geben. Und da kannst du einfach mal ein dickes Buch in die Hand nehmen und etwa 2000 Jahre Kirchengeschichte studieren. Und wirst merken, dass genau das passiert, wenn wir Menschen das Gefühl haben, Einheit kommt aus guten Antworten, aus gleichen Antworten auf wichtige Fragen. Und das ist nicht der Fall. Das Festhalten an Jesus und dem, was er für uns da hat, ist das Einzige, wo echte Einheit, echte Verbundenheit und Zusammengehörigkeit schaffen kann. Und Gott wünscht sich, dass diese Einheit wachsen kann, haben wir vorher gelesen, wo Jesus das betet hat. Sie wachsen kann und immer mehr Menschen dazukommen. Und das geschieht eben nicht dadurch, dass wir sensationelle Antworten auf theologische Fragen haben oder dass wir gar alle die gleichen Antworten auf die brisanten Fragen haben. Der Weg, der kann über kurz oder lang nur zur Trennung und exklusiven Gruppen führen, die eben Mauern bauen und ausschliessen. Du kommst nur rein, wenn du die gleichen Antworten hast. Das ist es nicht. Sondern es geschieht dadurch, dass Menschen hören, dass Jesus Beziehung leben will mit ihnen. Dass Jesus sie liebt, dass er vergibt und dass er das Böse besiegt hat und es keine Macht mehr hat, sondern ihm unterstellt ist. Nur diese Botschaft befähigt zu echtem Leben. Nur diese Botschaft macht echt beziehungsfähig. Und da kann ich euch nicht viel besser erklären. Da ist ein Geheimnis, das da drin steckt. Ich versuche gleich mal noch einen Ansatz, weil ich halte dich dick so. Ich versuche gute Antworten zu finden, aber es ist mir gleich, wenn andere geben. Warum funktioniert nur das Evangelium? In unseren Beziehungen sind wir menschlich und letztendlich gesehen immer darauf aus, unsere eigenen Grundbedürfnisse zu stillen, zu befriedigen. Und die gute Nachricht, dass Gott uns liebt und uns vergibt, deckt unsere Bedürfnisse irgendwie ab. Natürlich können wir uns nichts essen kaufen davon. Natürlich können wir auch keine Kleider holen davon. Wir haben auch kein Dach über dem Kopf. Aber wir wissen tief in unserem Herzen, dass Gott für uns Sorgen tut. Und das nährt auf eine Art und Weise wie nichts anderes. Du bist nicht falsch gewesen mit der Bergpredigt. Sie kommt auch vor, da. Weil das Thema ist genau das, was Jesus am Schluss von der Bergpredigt, Matthäus 6 und so weiter, deckt, oder? Mit der Spatze und den Lilien auf dem Feld. Er deckt unsere Bedürfnisse ab. Es nährt uns auf eine Art und Weise wie nichts anderes. Oder der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern eben auch vom Wort von Jesus. Und das kann ich euch nicht besser erklären. Das ist irgendein Geheimnis, das Gott eingebaut hat. Es setzt uns frei, das Evangelium, das Wissen, dass Gott uns liebt und vergeben hat, setzt uns frei, echte Beziehungen zu leben, die zu Einheit führen, weil wir nicht einfach nur bei uns selber sein müssen. Das Wissen, dass Gott mich liebt, das Wissen, dass Gott mir vergeben hat, macht mich beziehungsfähig, setzt mich frei, Beziehungen zu leben. Setzt mich frei, die Liebe und Vergebung anderen Menschen gegenüber auszuleben, Frieden zu leben mit ihnen. Das führt zu Einheit. Und diese Einheit zu leben, ist eine Herausforderung, ist keine Frage. Und auch wenn es schwierig ist und noch nicht offensichtlich ist, müssen wir auch ehrlich sagen, ob das mit dieser Liebe und dieser Vergebung wirklich funktioniert. Da sind wir ja alle auf einem glaubenden und hoffenden Weg, dass das wirklich das ist, was am Schluss den Frieden bringt. Da vertrauen wir einfach voll und ganz darauf, dass es das ist und dass das funktioniert. Und wir können hoffen, dass es so ist, weil Jesus das so gelebt hat. Und er hat es auch nicht einfach gehabt, das wissen wir alle. Aber jetzt ist er erhoben an der Rechten vom Vater und hat Macht über alles. Und wir sagen es weiter, damit Menschen in unseren Umfeldern dazukommen können. So wachsen wir, ohne daran kaputt zu gehen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde uns den Epheserbrief, das Thema Einheit aus dem Epheserbrief und das Gebet von Jesus im Johannes 17 so richtig können zu Herzen nehmen. Einheit erlangen wir nicht dadurch, dass wir gleiche Antworten auf brisante und brennende Fragen haben. Einheit erlangen wir nur durch Jesus und seine gute Nachricht. Das wird ganz, ganz wichtig sein für uns alle in den kommenden Jahren. Weil wir werden leitungsmässig eine einen Generationenwechsel vollziehen. Und da kannst du einfach gerade mal hundertprozentig davon ausgehen, dass irgendeine Frage, die dir ganz wichtig ist und du das Gefühl hast, du hast jetzt aber die richtige Antwort, genau die wird von der nächsten Generation ganz anders beantwortet werden. Und das müssen wir aushalten. Das ist ein Kampf, das ist manchmal auch schwierig, aber wir müssen wissen, das, was echte Einheit schafft, da im Herz, sind nicht die Antworten, die wir geben auf die wichtigen und brennenden Fragen, sondern es ist Jesus, der uns miteinander verbindet tut. Was mache ich, wenn jemand eine andere Antwort gibt als ich? Ich schlage vor, lass dich einfach voll auf die Antwort ein. Setz dich damit auseinander, wenn es sein muss, Stunden, und gönnere das Gute ab. Ich habe das im Kleinen mit dieser Predigt demonstriert. Ich glaube nicht, dass der Epheserbrief nicht von Paulus geschrieben ist. Ich finde die Argumente nicht mega gut. Aber ich habe mich jetzt ein paar Stunden mit dieser Idee auseinandergesetzt, dass der Brief nicht könnte von Paulus sein. Es war so wertvoll für mich, es so gut. Und ich habe gelernt, dass Einheit nicht durch gleiche Antworten kommt, sondern durch Jesus und was er für uns da hat. Er ist der, der uns echt beziehungsfähig macht. Er ist der, der es schafft, dass wir im Frieden zusammenleben können. Amen.